Fehlwirtschaft. Im Grunde wird es durch das nämliche Gesetz bestimmt, ob der wohl winzigste wirtschaftliche Verbände, der kleine Haushalt eines jungen Paares, erfreulich prosperiert oder der größte Volksverband, ein menschenreicher Staat. Soll Sorge ferne bleiben, so wird hier wie dort gerechnet werden müssen, mit den Mitteln, die verausgabt werden dürfen, weil sie in gleicher Zeit aufs Neue zu erwerben sind. Und hier wie dort wird man auch für die Tage außerordentlicher Forderungen, denen der gleichzeitige Erwerb nicht Ausgleich schaffen kann, im Voraus Zuschuss sichern müssen. Das alles lässt sich im kleinsten Verbande kaum leichter bewirken wie im größten. Wenn auch mit der Größe eines jeglichen Verbandes parallel die Kompliziertheit in der Form des durch Notwendigkeit bedingten Ausgleichs wächst. Hier wie dort ist wahre Freiheit nur erreichbar, wo mit größter Sorgfalt aller Abgang an zeitweiligem Besitz durch neuen Zugang ausgeglichen wird, und hier wie dort lockt ständig das Gespenst der Freiheit zur Verausgabung von Mitteln, denen kein Ersatz im Haushalt folgen kann, durch den gegebenen regelmäßigen Erwerb. Während aber in den eng begrenzten menschlichen Verbänden meist nur wenige zu Schaden kommen, wenn die hier Verantwortlichen sich verlocken lassen, dem Gespenst der Freiheit nachzulaufen, muss der Staatshaushalt in gleichem Falle Tausende und Millionen schädigen, die äußere Lebenssicherheit im Staat behütet glaubten. Verhängnisvoll wird solche Täuschung des Vertrauens, die zugleich dem Einzelnen sein wirtschaftliches Selbstvertrauen raubt, weil ihre Auswirkung kein Ende findet und die Tatkraft aller derer lähmt, aus deren Arbeitsleistung doch allein noch Ausgleich kommen könnte. Daneben aber zeugt sie noch den Wahn, als ob der Staat nur jenes unpersönliche Gebilde wäre, das stümperhaft geübte Staatskunst wahrlich seiner Außenform nach aus ihm machen kann und lässt vergessen, dass der Staat als Wirklichkeit nichts anderes ist als nur die Summe aller Staatsgenossen, die in ihm verbunden sind. So kommt es denn dazu, dass viele Menschen, die im kleinen Umkreis ihres Alltagswirkens über allen Zweifel sicher stehen als gewissenhaft und rechtlich Handelnde, doch plötzlich sich von anderen Maximen leiten lassen, sowie der Staat statt eines Staatsgenossen ihnen gegenübersteht. Menschen, die gewiss nicht fähig wären, sich zu unrechtmäßigem Gewinn zu drängen, käme er auf Kosten eines Einzelnen, sind da zuweilen allzugleich bereit zu nehmen, was sich nur erreichen lässt, erscheint der Staat als Kontrahent oder ist Möglichkeit gegeben, sich aus Staatsvermögen irgendwelchen rechtlich ungemäßen Vorteil zu verschaffen. Gut entschuldigt glaubt man dann die eigene Handlungsweise durch den Hinweis, dass der unrechtmäßige Gewinn ja nur auf Staatskosten erfolge, und man hält es nicht für nötig, auch zu fragen, woher denn nun der Staat die Mittel in Verwaltung habe, die man so leichthin ihm entzieht. Unbedacht und ohne das Gewissen sonderlich beschwert zu fühlen, lässt man sich so, und zwar durch die kompakte Majestät des Staatsbegriffes selbst, dazu verleiten, sich allein auf Kosten seiner Staatsgenossen unrechtmäßig zu bereichern. Man weiß nicht oder will nicht wissen, dass man doch nur alle Einzelnen beraubt, wenn man vom Staate nimmt, was nicht erworben ist durch eigene Gegenleistung an die anderen. Schnell aber weiß man, dass da Unrecht vorgeht, sieht man andere auf gleiche Weise handeln, weil man doch instinktiv erfühlt, dass man als Staatsgenosse mitgeschädigt wird durch jeden Schaden, den der Staat erleidet. Freilich glaubt auch mancher Unrecht solcher Art am Werk zu sehen, den nur der Neid plagt, dass vielleicht ein anderer das Staatsschaf scheren könne, dem die Wolle auch gewachsen wäre, für den Übeltatenspäher hätte er nur selbst an sie herangekommen. Allzu viele Formen unachtsamer Schädigung der Staatsgenossen durch ein unbedenkliches Verhalten gegen alles, was der Staat verwaltet, ließen sich bezeugen, als dass es praktisch wertvoll wäre, alle hier nun aufzuzählen. Ich will ja meinen Lesern auch in meinen Büchern stets nur neuen Hinweis geben auf die Dinge, deren sie mit Nutzen achten sollten, und denke nicht daran, den Ruhm zu suchen, dass ich allerwärts erschöpfe, was das jeweils aufgenommene Thema in der Seele und im Denken allbereits schon angesammelt findet. Nur schlecht wird lesen, was ich niederschreibe, wer nicht mitliest, was in jeder Satzwendung mit Willen eingeschlossen ist, damit es jene Leser selber finden mögen, die noch nicht im Drang der Alltagshast verlernten, mitzudenken, wenn sie lesen. So wird auch jeder, der mit wachen Sinnen liest, was ich hier vorzubringen habe, keiner Beispielansammlung bedürfen, um zu wissen, wovon hier die Rede ist. Jeder Tag bringt da des üblen Beispiels wahrlich schon zu viel, und man wird nicht erst suchen müssen, was aller Wege unerwünschterweise uns begegnet. Wo aber nicht beachtet und vielleicht noch nicht einmal begriffen wird, dass alles, was der Staat verwaltet und vergeben kann, nur dargeboten ist von denen, die ihn selber formen, dort wird bald eine arge Wirrnis der Begriffe alle Seelenklarheit überwuchern. Als staatserhaltend gilt dann alles, was die durch den Staat allein Erhaltenen betreiben, um das stete Fließen ihrer Nahrungsquelle sich zu sichern, ohne Rücksicht auf die Staatsgenossen, die doch erst zusammenströmen lassen, was den Staat erhält. Als Anspruch an den Staat wird dann von anderen wieder jede Forderung bezeichnet, die keiner, der noch sein Gewissen hört, an alle Einzelnen zu stellen wagen würde, die mit ihm zusammen erst den Staat ergeben. Als Staatspflicht wird erklärt, wozu kein aus vernunftgezeugtem Denken aufgebautes irdisches und noch viel weniger ein geistiges Gesetz je eine Korporation von Einzelnen verpflichten könnte. Und alles das nur, weil das Staatsvermögen losgelöst empfunden wird von allen Einzelnen, die es zu jeder Zeit erst bilden durch den Einzelbeitrag, den sie sich als Staatsgenossen um des Ganzen willen auferlegen lassen. Wahnwitziges Verkennen sieht dabei die Staatsgenossen, die des Staates gut verwalten, als die unumschränkten Herren dieses Gutes an und wendet ihnen ihre Wut entgegen, wenn sie außerstande sind, nach Willkür jedes Maß zu füllen, das nur Erfüllung finden könnte, wäre diese Erde ein Schlaraffenland und nicht mehr einbezogen dem Gefüge der Notwendigkeit. So muss es denn auch aus Notwendigkeit zu Fehlwirtschaft verführen, wagen die Staatsgenossen, denen zur Verwaltung anvertraut ist, was aus ihrer und der anderen Staatsvereinten vielfach schwer entbehrtem Beitrag Staatsvermögen wurde, dieses Staatsgut allem heischenden Verlangen darzubieten, obgleich sich eine neue Beisteuer, die das Vergebene ersetzen könnte, nur erlangen lässt, durch zweckwidriges Abgraben der Zuflussadern, die allein die Quelle aller Beisteuer bewahren vor endgültigem Versiegen. In gleicher Weise muss es Fehlwirtschaft ergeben, wenn der Staatshaushalt unzählige als Helfer der Verwaltung einer produktiven Tätigkeit entzieht, der sie sehr wohl gewachsen wären. Zugleich auch schafft es schwere Demoralisierung, wird dem Einzelnen der Glaube anerzogen, als besitze er durch Staatsverbundenheit vor anderen ein Recht auf staatliche Ernährung, sei es nun im Amte eines leicht entbehrlichen Verwaltungshelfers oder nur, weil er den Staat zu zwingen weiß, sich loszukaufen von verantwortungsentäußertem Zerstörungswillen. Es ist entwürdigend, ein Amt nur um Erwerbeswillen weiter zu verlangen, wenn man nur allzu leicht erkennen kann, dass intensive Arbeit einer weit geringeren Verwalterzahl den Staatshaushalt bereits in bester Ordnung halten könnte. Und es entwürdigt jeden vor sich selbst, verlässt er sich auf seine Macht, das Staatsgedeihen zu verhindern, um seine Staatsgenossen so zu zwingen, jeweils den Nichtgebrauch der nur durch Massenübermaß erlangten Übermacht ihm abzukaufen, um den Preis der immer weiter um sich fressenden Verwüstung aller Arbeitsmöglichkeiten, die dem in seinem Machtrausch arg Betörten wieder Brot und auskömmlichen Wohlstand durch Bewertung seiner eigenen Leistung darzubieten hätten, würden sie nicht solcherweise durch ihn selbst zerstört. Allüberall verwirrt das gleißende Gespenst der Freiheit die Gehirne, und man glaubt leicht, die wahrlich nicht geringe Not zu wenden, weil man ja die Gebote der Notwendigkeit straflos umgehbar glaubt, die auch im Wirtschaftsleben niemals sich umgehen lassen, ohne in der Folge weitaus drückendere Not zu zeugen. Die gleiche Lockung trug erfüllter Spiegelung verirrten Hoffens und Verlangens, hat auch längst in allen Landen alles Wirtschaftsleben schwer durchseucht. Die wirtschaftliche Not ist allenthalben derart angewachsen, dass die in ihr schon fast Erstickenden nur allzu sehr bereit sind, jedem hirnverkrampft gezeugten Fehlschluss zu vertrauen und die letzte Fähigkeit zu eigenem vernunftbedingten Denken eiligst aufzugeben, scheint die heiß ersehnte Rettung nahe. In fieberhafter Angst vor immer weiterer Bedrückung durch die Sorgenlast des Daseins wird verkannt, dass nur Fata Morgana ist, was allzu selbstgewisse Führung als die längst erstrebte, alle Nöte stillende Oase anzupreisen weiß. Längst hat die wirtschaftliche Not, die alles ringsumher verdunkelt, alle Unterscheidungskraft gelähmt, so dass man gerne sich betören lässt, auch wenn noch letzte Regung richtiger Instinkte immer wieder an der Seele Pforte pocht, um schlafgebannte Einsicht aufzuwecken, dass sie verhüte, was sich noch verhüten lässt. Dass man auch selber wahrlich mit verschuldet ist an solcher Not, wird nur den wenigsten bewusst. Zu sehr entspricht es künstlich hochgezüchteter Kritiksucht, alle Schuld am selbstgezeugten Übel nur bei anderen zu suchen. Ist es nun dort der unpersönlich aufgefasste Staat, den man die Folge eigener Torheit überbürden möchte, so sind es im internen Wirtschaftsleben kleinere, aus Einzelmenschen sich gestaltende Gebilde, die in gleicher Weise als der Wurzelboden allen Unheils gelten und, da der Fehlschluss sich im Kreis zu drehen liebt, glaubt man der Nöte Wende schnell erreichbar. Würde nur der Staatsverwaltung unterstellt, was zwar die Sicherheit benötigt, die ihm zweifellos der Staat gewähren kann, doch aller Eigenart und Proportion nach nur zu früchtetragendem Gedeihen kommt, wenn es im Außenrahmen staatlicher Gesetze sich nach eigenem, notwendigkeitsbegründeten Gesetz entfaltet. So aber auch, wie man das Staatsvermögen als ein Niemandsgut betrachtet, lässt man sich hier verleiten, das im wirtschaftlichen Leben produktiv gemachte Gut der Einzelnen, von menschlicher Beziehung losgelöst zu denken. Wie man sich gut entschuldigt glaubt, vermag man ohne wertgleich angesetzte Gegenleistung sich auf Staatskosten Bereicherung und unrechtmäßige Bevorteilung zu sichern, so glaubt man sich zu jeder Ausbeutung des Gutes anderer berechtigt, sobald der Einzelne zurücktritt hinter einen Wirtschaftsorganismus, dem er freiwillig zur Verwaltung anvertraut, was nur steril und ohne Produktionskraft bleiben müsste, wollte es der Einzelne bei sich verwahren. Es gibt gar viele, die nur solchem produktiv gemachten Gut aus dem Besitze Einzelner Ernährung und Erhaltung danken und gewiss auch niemals fähig wären, widerrechtlich das bestimmte Gut des Einzelnen sich anzueignen, die aber kaum noch ihr Gewissen hören wollen, gilt es, Gut der anderen zu schmälern, das in einem wirtschaftlichen Organismus Arbeitswerkzeug wurde, um mit seinem Eigentümer auch zugleich noch manche seiner Nebenmenschen zu erhalten. Die Firma, die Gesellschaft wird als etwas Unpersönliches betrachtet, und was persönliches Besitztum Einzelner allein aus freien Stückchen auferbaute, erscheint so manchem, der in solchem Aufbau seine Stellung fand, als Freigut, das er unbedenklich eigener Nützung dargeboten glaubt, soweit nur staatliches Gesetz ihn nicht zu hindern weiß. Engstirniges Verkennen eigener Leistungswerte lässt dabei den Fehlenden noch vor sich selbst Beschwichtigung des eigenen Gewissens finden, in der Scheinbegründung eines Rechtes, sich bezahlt zu machen, wo vereinbarte Entlohnung der verlangten Tätigkeit dem Arbeitsleistenden nicht auszureichen scheint als Gegenwert. Ob seine Arbeit aber auch dem wirtschaftlichen Organismus, der allein sie erst zu einem produktiven Faktor macht, die Werte einbringt, die vonnöten sind, um sich auf solcher Höhe zu erhalten, dass er selbst die ehedem vereinbarte Entlohnung auf die Dauer darzubieten hat. Danach wird selten einer fragen, obwohl von der Beantwortung, die diese Frage findet, alle Zukunft abhängt für die Unternehmung selbst, wie den, dem sie Erwerb verschafft. Auch das private Wirtschaftsleben wird zur Fehlwirtschaft, wenn nicht zum Ausgleich kommt, was ausgegeben und was eingenommen werden kann. Auch hier ist es entwürdigend. Für jeden Einzelnen sucht er die Stellung, die er innehat, sich zu erhalten nur um des Erwerbes willen, obwohl er sieht, dass er nicht nötig ist und dass der wirtschaftliche Organismus, der ihn nährt, zu Schaden kommt, weil die vorhandenen Arbeitskräfte überzählig sind im Hinblick auf die Arbeit, die zu leisten ist. Das bleibt gewiss im Einzelfall für den Betroffenen schwer einzusehen, besonders wenn er Weib und Kind ernähren und den eigenen Hausstand wirtschaftlich erhalten soll, obgleich ihm anderer Erwerb nicht dargeboten scheint. Jedoch, wo unbezweifelbarer Arbeitswille ist, dort findet sich zu jeder Zeit auch bald ein Weg, um sich auf neue, würdigere Art Erwerb zu sichern, auch wenn die Form der Tätigkeit gewechselt werden muss. Wenn früher viele nur in fernem, fremden Lande über weite Meere sich Erwerb zu schaffen wussten, weil sie lernten, Arbeit, die man brauchte, auszuführen, obwohl sie nicht der altgewohnten Tätigkeit entsprach. So ist die Zeit nun nicht mehr ferne jetzt, in der man sich des gleichen Strebens auch in seinem Heimatlande keineswegs zu schämen haben wird. Wirklicher Arbeitswille schafft in diesen Tagen schon an allen Orten auch die neue Arbeitsmöglichkeit. Arbeit gebührt ihr Lohn, und auch in dieser schweren Zeit wird echter Arbeitswille sich gebührende Entlohnung sichern, versteht er nur sich frei zu machen von dem überlebten Zwang der Konvention, der in der alten Welt Europas noch so viele bindet und sie festzubannen sucht in ausgefahrenen Geleisen. Wird Arbeit schlecht bezahlt, so ist das immer nur ein Zeichen, dass gerade dieser Arbeit ein zu großes Angebot von Arbeitswilligen verfügbar bleibt und jeder, der sich weiterhin darauf versteift, nur eben diese Art der Arbeit weiterhin zu leisten, obwohl sie längst genug der Köpfe oder Hände fand, wird nur zum Schädling für die hier bereits Beschäftigten, obgleich er selbst dabei auch nicht das Mindeste gewinnt und sich nur selber seinen Weg verbaut. Es gilt, die Arbeit dort zu suchen, wo sie sich finden lässt. Auch wenn es eine Arbeitsart ist, die dir wenig angepasst sein mag und die du ehedem verachtet hast, kann sie dich doch zuletzt zu einem Ziele bringen, das dir keineswegs zu unbedeutend wäre, könntest du es heute ohne Übergang sogleich erreichen. Es fehlt auf dieser Erde nie an Arbeitsmöglichkeit, hingegen aber fehlt es allzu sehr an Menschen, die sich jeder Arbeitsmöglichkeit bequemen wollen. Gesunden aber kann das Wirtschaftsleben nur, wenn alle Scheinbetätigung fortan unmöglich wird und auch der Staatshaushalt in allen Landen wird nur auf die gleiche Weise zur Gesundung kommen. Wo heute noch mit abgebrauchtem Pathos von dem Recht auf Arbeit Phrasenrausch erfüllt gesprochen wird, dort ist zu fragen, ob man wirklich auch die Arbeit meint und nicht etwa nur die vermeintliche Berechtigung aufgrund der Geste scheinbar dargebrachter Arbeitswilligkeit, Versorgung zu erhalten, die doch nur durch Ertrag der Arbeit anderer bewirkbar werden könnte. Das Recht auf Arbeit muss nicht erst zu einer Forderung erniedrigt werden, da die Pflicht zur Arbeit keinem Erdgeborenen erlassen werden kann. Nur glauben allzu viele, dieser Pflicht schon zu genügen, wenn sie nur dem bloßen Schein zur Not Genüge leisten. Wahrer Arbeitswille aber sieht aus gutem Recht nur mit Bedauern auf den Scheinbeschäftigten hinab, der äußerliche Geste darzubieten sucht, statt geistbedingter Selbstverwirklichung der Seele, wie sie in jeder, auch der gröbsten Arbeit, sich zum Ausdruck bringt. Dass Arbeit auch ein Mittel ist, Erwerb zu schaffen, ist nicht anders in der Geistnatur des Erdenmenschen eingegründet, wie der tierischen Natur die Wollust eingeboren ist, um aller Tiergestaltung Fortpflanzung zu sichern. wer arbeitsfähig ist, und nicht die Arbeit als die Selbstdarstellungsweise seiner Seele liebt, der ist noch weit davon entfernt, sein überirdenhaft bedingtes Sein in sich zu ahnen, auch wenn er eines anerzogenen Seelenglaubens eifrigster Verfechter sein mag. Auch das Wirtschaftsleben dieses Erdendaseins ist in allen seinen Äußerungen streng bedingt durch die Notwendigkeit. Was sich der Ordnung des Gefüges der Notwendigkeit nicht einzuformen weiß, das muss zugrunde gehen. Mag auch Wissenschaft und kühnste Technik ihm zu anderem Unterbau verhelfen wollen. Alles Leben ist ein stetes Nehmen und ein stetes Geben. Ewig gültiges Gesetz allein kann hier bestimmen, ob der rechte Ausgleich sich ergibt. Was Menschenwahnwitz aber sich erklügelt, um sich dem Bereiche des Gesetzes zu entwinden, schafft nur Scheingebilde, so vergänglich wie der Wolken stets verwandlungsunterworfene Gestaltung. Bleibendes, das erst, nachdem es Generationen Wohlfahrt kennenlehrte, mählich und der Menschheit kaum vermerkbar, neue Form aus sich erzeugt, kann nur erstehen, wo sich ewigkeitsgemäßer Ausgleich einstellt, dem sich jeder Einzelne mit einbezogen weiß. Nur wenn der Einzelne erkennt, dass er sich selber Schaden zufügt, wo er anderen um seines Vorteils willen Nachteil schafft, wird alle Fehlwirtschaft, die heute ganze Völker zu entkräften droht, verschwinden. Hier helfen aber keine wohlerdachten Theorien, mögen sie auch in sich selber gut gegründet scheinen. Hier kann nur praktisches Erproben zur Erkenntnis führen, und Erfahrung lehrt im Großen wie im Kleinen dann am sichersten, wie zu vermeiden ist, was Fehlwirtschaft ergeben müsste.